Gelobt sei der Herr. Lass uns die Bibel aufschlagen gemeinsam. Im Titusbrief Kapitel 2 beginnen mit Vers 11. Ich möchte drei Verse lesen. Lass uns die Heilige Schrift aufschlagen, für die sie da haben. Wir wollen Gottes einziges, lebendiges und kraftvolles Wort lesen. Und zwar stammt dieser Brief vom Apostel Paulus. Und er spricht zu einem seiner Diener, seiner Mitdiener und lehrt ihn und sagt hier und hatte diese Erkenntnis. Und er sagt in Titus Kapitel 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns wieder bitte setzen. Könnt bitte Platz nehmen. Danke dem Herrn, dass ich auch heute hier sein darf, gemeinsam mit euch, dass wir diese Zeit jetzt nützen, ins Heilige Wort zu schauen, in die Bibel zu schauen, einige Dinge hier herauszuschöpfen. Und mehr noch als alles ist dieses Wort für mich an diesem Abend in erster Hinsicht. Und ich möchte ein bisschen mit diesem Thema bleiben. Ich habe im September über geistliches Wachstum gesprochen, für die, die sich vielleicht noch erinnern können. Ganz, ganz wichtiges Thema und ich habe denselben Text gelesen damals. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, leider. Habe mich gefreut, gemeinsam mit euch hier ins Wort hineinschauen zu dürfen. Und ja, das Thema heute ist Wachstum, der einzige Weg nach oben. Der einzige Weg nach oben ist Wachstum. Und wir wollen heute ein bisschen hier in diesen Text hineinschauen. Und ich habe gebetet, bin vor dem Herrn gestanden und möchte dieses Wort für euch bringen. Und als der Apostel Paulus hier mit Titus spricht und ihm schreibt, erleuchtet vom Heiligen Geist, sagt er und schließt er hier und spricht über die Gnade. Die Gnade Gottes wurde uns gegeben durch Jesus. Ruben sprach darüber. Die Gnade Gottes durch Jesus Christus wurde uns gegeben. Die Gnade, dass wir alles haben in Fülle, in der ganzen Fülle in Jesus. Und diese Gnade macht aber etwas mit uns. Sie lehrt uns. Und der Augenmerk steht hier ganz genau, sie lehrt uns. In einer alten Übersetzung steht Zucht. Das heißt, sie drängt uns irgendwie dazu. Sie möchte etwas mit uns tun. Sie hat etwas vor mit uns, diese Gnade. Und diese Gnade ist nicht nur so, wie auch Ruben sagte, dass wir jetzt ein schönes Leben haben, sondern diese Gnade fordert von uns etwas. Und diese Gnade möchte von uns Wachstum. Und hier spricht er weiterhin in drei Dimensionen, in drei Richtungen, drei Abteilungen, drei Richtungen oder drei Aspekte, wenn ihr so wollt, in denen wir wachsen sollten. Über diese drei Dinge möchte ich sprechen an diesem Abend. Und wenn wir hier hineinschauen in die Heilige Schrift, meine Lieben, wenn wir verstehen wollen, dass alle Dienste, alle Errungenschaften, alles, was in der Bibel lest, großartiges Wunder und große Taten, meine Lieben, das ging und war nur möglich mit geistlichem Wachstum. Schaut auf diesen kleinen Jungen, der vor diesem Riesen steht, David. Und zu seiner Zeit, lasst euch das ganz genau wissen, war David, dieser Jugendliche, der geistlich reichste Mensch in ganz Israel. Warum? Er ist vor diesem Goliath gegangen als Einziger, als Jugendlicher und hat ihm die Stirn geboten. Warum hatten alle anderen Angst? Warum hatten alle anderen keine Zuversicht in Gott? Warum hatten alle anderen keine Hoffnung in Gott und nicht diesen Mut, den dieser Jugendliche gehabt hat? Ganz einfach, ein Jugendlicher, dem sein Wachstum war höher und stärker als allen anderen, sogar des Königs damals. Geistliches Wachstum. Wenn wir diese Giganten, diese Titanen der Bibel, die Helden der Bibel hineinschauen wollen, blickt in ihr Leben, diese Menschen, war nur möglich, alles, was sie getan haben, war nur möglich mit einem sehr hohen Maß an geistlichem Wachstum. Diese Menschen waren in so einer Ebene schon in der Gemeinschaft mit Gott, in der Beziehung zu Gott, in ihrem geistlichen Wachstum, dass sie bereit waren, diese Dinge zu tun, bereit waren, diese Dinge möglich zu machen, dass sie in der Beziehung zu Gott, so wie Samuel, er rief zu Gott und in dem Moment antwortete Gott. Mose sprach mit Gott, als ob er mit einem Freund spricht. Und jedes Mal, wenn er mit ihm sprach, zeigte sich in der Wolke die Gegenwart Gottes. Meine Lieben, deswegen ist Wachstum so wichtig. Ich sprach letztes Mal, Apostel Paulus fordert es von Korinthern. Er sagte, ich würde euch so viel sagen wollen, aber es geht nicht. Ihr seid noch Kinder im Glauben. Ihr seid noch Kinder, euer Wachstum ist nicht so gut. Ich kann euch nicht Dinge geben. Jesus sagte, ich möchte noch viele Dinge mitgeben, aber ihr könnt sie noch nicht tragen. Du kannst einem kleinen Kind keine Last geben, er wird es nicht schaffen. Deswegen ist geistliches Wachstum, meine Lieben, ganz, ganz wichtig. Und eines der wesentlichen Dinge, der einzige Weg nach oben. Und wenn wir hier hineinschauen in diese drei Dimensionen, nehmen wir das erste her, besonnen. Der Heilige Geist durch den Apostel Paulus sagt zu Titus, in der ersten Dimension, in der wir wachsen müssen, meine lieben Brüder und Schwestern, seid besonnen. Der Heilige Geist, die Gnade Gottes, möchte, dass wir besonnen sind. Was ist bitte besonnen? Was bedeutet das? Das ist ein altes Wort. Und besonnen ist eine Tugend, eine der Ideale der Philosophen. Alle Philosophen, die von Sokrates, ja, Platon, Aristoteles, alle haben über diese Tugenden gesprochen. Sie haben darüber gesprochen, wer ein Mensch in seiner höchsten Form sein sollte. Diese Ideale, Tugenden, was man da, diese Charakterzüge. Ja, er sprach darüber und alle, die verwenden alle dieses Wort, dieses Sophrinose. Dieses griechische Wort, ja, ich möchte jetzt nicht in Griechisch hineingehen, aber diese Sophrinose wird sehr viel verwendet von den Philosophen, wenn sie darüber sprechen, der höchste Mensch und das Beste, was der Mensch sein könnte. Und sie sprachen über dieses Wort, besonnen zu sein. Was bedeutet besonnen? Die Fähigkeit, sein Leben in überlegter, selbstbeherrschter, innerlichen Ruhe zu meistern oder zu leben. In innerlicher, überlegter, selbstbewusster und selbstbeherrschender, ja, diese Art und Weise zu leben, das ist besonnen. Das ist das Erste, was Apostel Paulus hier zu Titus sagt. Und wenn wir das letzte Mal noch hineinschauen und schauen, wie unser geistliches Wachstum sein sollte, wie wir wachsen sollten und wie wir vor Gott groß werden sollten, ja, im Geist und im Wachstum, dann lass uns hier hineinschauen, besonnen zu sein. Sind wir besonnen? Wie können wir auf unser eigenes Wachstum schauen? Wisst ihr, wie ihr steht mit der Heiligung, mit dem Wachstum im Heiligen Geist? Und deswegen spreche ich an diesem Abend darüber. Und der erste Aspekt, den Apostel Paulus hier anspricht, ist besonnen zu sein. Was bedeutet besonnen? Wer war besonnen? Und wenn wir hier hineinschauen in dieses Wort und diese Bedeutung dieses Wortes, dann ist eines der Aspekte ganz wesentlich. Das ist das Selbstbild. Dein Selbstbild und mein Selbstbild. Was für ein Selbstbild habe ich von mir selbst? Was für ein Bild habe ich von mir? Und das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir besonnen über dieses Wort sprechen, über diesen geistlichen Aspekt unseres Lebens, dann sollten wir ganz besonders wissen, wer wir sind. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wie du gestrickt bist? Kennst du dich selbst? Das ist nämlich das Fundament für dieses Wachstum, für diesen Aspekt. Kennst du dich selbst? Selbstbild. Selbstbild. Wer formt dein Selbstbild? Wer formt mein Selbstbild? In Deutschland haben Forscher von ClickSafe herausgefunden und viele, viele andere Dinge, die sich mit Digitalität, mit digitalen Identitäten auseinandersetzen. Das ist der wesentliche Merkmal unserer Gesellschaft. Sie haben da hineingeschaut und gesehen, dass viele Menschen sich identifizieren mit Menschen, die bekannt sind, die Menschen, die Influencer sind. Ja? Sie haben hineingeschaut und das Verhalten von Jugendlichen untersucht. Und man sagt in Deutschland, dass 42% aller Jugendlichen in Deutschland, von einer Population von 30 Millionen Menschen, 42% der Jugendlichen fragen ihre Eltern nach Produkten, die ihre Influencer in der Werbung als Werbung verwenden auf YouTube. Sie fragen sie danach, Papa, darf ich das haben? Mama, kannst du mir das kaufen? Warum? Sie identifizieren sich mit den Influencern, mit den Leuten, die sie tagtäglich schauen, die sie verfolgen, die sie abonniert haben und die sie immer, immer wieder schauen. Die machen natürlich Werbung, die wollen ja Geld verdienen. Und die Menschen und die Jugendlichen, man sieht das in dem Verhalten, man sieht das in dem alltäglichen Leben, dass sie zu ihren Eltern gehen und das kann man schon nachweisen, dass diese Menschen hineingehen und sagen, Vater, Mutter, ich möchte das haben, was diese Menschen haben und kaufen unnötiges, teures Zeug für viel Geld. Und viele haben das auch zu Hause. Selbstbild, wer formt dein Selbstbild? Ist das die Gesellschaft? Sind das die Medien? Oder ist das vielleicht die Bibel? Ist das die Bibel? Wenn ja, warum sind wir uns oft in unserem geistlichen Wachstum so schwach? Warum sind wir oft kein Wachstum, kein Vorangehen, kein Fortschreiten in unserem geistlichen Wachstum, wo wir sehen, so wie auch Ruben gesagt hat, in unserem Leben sehen wir noch viele, viele Angewohnheiten. Natürlich, Gott hat Jesus für alle die Neugeburt erlebt haben, diese Veränderung, dass Jesus in dein Leben gekommen ist, alles wurde neu. Alles wurde neu, du wurdest ein neues Geschöpf. Gott hat aus dir ein neues Geschöpf gemacht. Und dennoch sehen wir noch einen innerlichen Kampf in uns. Dennoch sehen wir noch einen Zwiespalt in uns. Etwas in uns, das uns in die Sünde zieht. Etwas in uns, das uns zur Sünde hinzieht. Und Apostel Paulus sagte hier sehr, 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 sehr gut, ja, und sagte sogar das selbst über sich selbst in Römer Kapitel 7. Sprach er darüber. In Römer Kapitel 7, Vers 19. Und ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich, der das so tut und so handelt, sondern es ist die Sünde, die in mir das tut oder die in mir wohnt. Die Sünde wohnt in uns, obwohl wir neu gemacht wurden, obwohl uns Jesus unser Leben erneuert hat, obwohl wir neue Geschöpfe sind. Ja, denn in uns ist noch, wir sind noch auf dieser Welt und immer noch haben wir in unserem Leben die Angewohnheiten, die wir jahrelang gepflegt haben, die Angewohnheiten, die wir jahrelang in uns genährt haben und uns da befunden haben und immer wieder getan haben, Sünden, die wir gemacht haben. Wir sind zu Jesus gekommen und wir sehen, dass wir kein Wachsen haben. Wir sind zu Jesus gekommen und haben gesehen, dass wir diese schöne Zeit vom Anfang erfüllt vom Heiligen Geist wachsen wollen. Und wir sehen das oft, wir einen Schritt nach vorne tun und drei nach hinten. Wir tun zwei Schritte nach vorne und fünf nach hinten. Und wir fragen uns, was passiert mit uns? Warum können wir das nicht tun? Warum sind nur wir schwach? Selbstbild, warum Selbstbild? Und ich möchte hier ein Buch heranziehen von Neil T. Anderson, er ist ein Mensch, der sich jahrzehntelang mit der Seelsorge von Menschen beschäftigt hat, von Jugendlichen. Und in seinem Buch Victory Over the Darkness schreibt er seine vielen, vielen Erfahrungen. Und er sagt, in seinen vielen Jahren Erfahrung von vielen, vielen Menschen, die viele Probleme hatten, geistliche Probleme, Wachstumsprobleme, er sprach mit ihnen und er hat ein Muster erkannt. Ein Muster, das viele Menschen mit sich getragen haben. Ein Muster, das er bei vielen gesehen hat. Und er hat sich damit auseinandergesetzt, in die Bibel gesehen. Und er hat das herausgefunden. Und das sagt er und schreibt in seinem Buch. Und er sagt, eines der Grundprobleme der Christen heutzutage ist, dass sie schnelle Lösungen wollen für ihre Probleme. Sie wollen ganz schnelle Instant-Lösungen auf Knopfdruck, wollen sie Lösungen für ihre Probleme. Dabei sind es nicht nur geistliche Probleme, sondern es sind Probleme des Lebens. Jeder von uns hat viele Dinge miteinander kämpft, vielleicht viele Dinge, mit denen er sich früh auseinandergesetzt hat. Und der Heilige Geist Gottes möchte in uns wirken, möchte Wachstum bringen und oft schaffen wir es nicht. Warum nicht? Er sagte, er hat ein Muster erkannt. Was war dieses Muster? Das Muster, das er erkannt hat, ist genau das, dass wir oft in die Bibel hineinschauen, in die Briefe zum Beispiel und genau diese praktischen Dinge da herausnehmen wollen. Und wir wollen ein geistliches Praxisleben voller Christen, voller Liebe, voller Hoffnung, voller Früchte des Heiligen Geistes und oft ist es so ein Zwietracht in uns und wir sehen kein Wachstum und wir zweifeln oft an uns selbst. Woher kommt das? Und er hat herausgefunden, dass viele Menschen etwas ganz Wesentliches nicht gemacht haben. Wenn wir jetzt in die Briefe hineinschauen, kann man die Briefe in zwei Teile teilen. Der erste Teil ist der doktrinäre Teil, der über unser Selbstbild spricht, der über die Lehren spricht, über das Fundament. Er spricht, dass wir heilig sind, dass Jesus uns geliebt hat, dass Jesus uns erneuern möchte. Und der zweite Aspekt ist natürlich das praktische Leben. Wir können da hineinschauen. Römerbrief 1 bis Kapitel 12 inklusiv ist die geistliche, die Doktrin, die Dogmatik, wenn ihr so wollt. Ab 12 wird es praktisch. Und oft blicken wir nur in 12 und in Galaterbrief, Kolosserbrief genauso. Der erste Teil ist immer der doktrinäre Teil. Er spricht über uns. Er spricht über unsere Position in Christus. Er spricht über unser Bild, das wir von uns selbst haben sollten. Und danach geht er zur Praxis über. Und was machen die meisten? Was machen sehr viele Menschen? Sie lassen den ersten Teil weg, gehen zur Praxis. Wir wollen schnelle Lösungen. Was muss ich konkret tun? Was muss ich handeln, damit mein Leben vorankommt? Und sie tun einen wesentlichen Schritt nicht. Sie tun sich nicht auseinandersetzen mit dem, was die Bibel über sie selbst sagt. Was für ein Bild hast du in deinem Inneren von dir selbst? Das ist natürlich ganz, ganz wesentlich. Denn das Bild, das du in deinem Inneren hast, wird dein Handeln beeinflussen. Wisst ihr, dass viele Menschen von heute ihr Selbstbild von den Idealen dieser Welt geprägt sind und es nicht einmal merken? Sie wollen so schön sein wie die, sie wollen so stark sein wie der. Und oft haben wir in uns dieses Bild von anderen Menschen. Und wenn wir uns auf uns selbst schauen, haben wir oft ein kaputtes Bild von uns, haben wir oft ein schäbiges Bild von uns selbst. Wir sehen uns, wir sind nicht würdig für Gott. Gott liebt uns nicht. Schau auf unser Leben. Und natürlich ist der Erste, der hier ganz, ganz wesentlich mitarbeitet, ist der Teufel, der oft nicht möchte, dass wir erkennen, wer wir sind, der oft nicht möchte, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind, dass wir nicht wissen. Denn meine Lieben, dieser erste Teil ist ganz wichtig für unseren Glauben. Zuerst müssen wir glauben, danach handeln. Und genau hier zerstört uns der Teufel oft. Genau hier kommt er und schneidet uns den Ast unter den Füßen weg, weil wir diesen Teil nicht für wichtig erachten. Wir lesen nicht, wo Paulus sagt, ihr seid die Heiligen in Rom, ihr seid die Heiligen in Philippi, ihr seid die Heiligen in Thessaloniki, ihr seid die von Gott geliebt sind. Oft gehen wir schnell drüber. Was muss ich konkret tun? Wie kann ich die ersten Schritte tun? Und tun das weglassen. Aber das ist ganz, ganz fatal, meine Lieben. Eines der wesentlichen Dinge ist, dass wir die Doktrin der Bibel ernst nehmen und glauben. Wir müssen das lesen. Warum sagte Gott, warum sagte Jesus, nehmt dieses Wort, behaltet es in eurem Herzen. Ich sprach darüber, behaltet dieses Wort in eurem Inneren. Denn nur so, wenn du darüber meditierst, wenn du es in deinem Inneren wachsen lässt, wenn es dich bearbeiten lässt, dann wirst du merken, dass dieses Wort Wunder bringt in deinem Inneren. Und erst wenn du dich selbst erkennst, deine Position in Christus erkennst, deine Position, die du vor Gott hast, was für einen Eingang du vor Gott hast, kannst du das erkennen. Lass uns hineinschauen in Römer Kapitel 12. Vers 1 bis 3. Und was ist der konkrete Lösungsvorschlag hier? Und nachdem Paulus über die Doktrin spricht, ja, über diese Worte, die wir glauben müssen, wir müssen im Geist wandeln. Gott hat uns Gerechtigkeit geschenkt durch Jesus, durch das Opfer in ihm, geschenkt. Ihr habt geschenkt das ewige Leben. Ja, Jesus sagte, die an mich glauben, haben ewiges Leben. Nicht, sie werden es haben, sie müssen es produzieren. Sie haben ewiges Leben. Wie glauben wir? Und oft tun wir genau das nicht. Wir können nicht glauben, wenn wir die Information nicht haben. Wir können nicht glauben, wenn wir das nicht in uns aufnehmen. Wir können nicht glauben, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wenn wir das nicht lesen, wenn wir es nicht auf uns wirken lassen. Der erste Teil der Bibel, der doktrinäre Teil, ist wesentlich für unseren Glauben, ist ganz wesentlich für unser Selbstbild, ist ganz wesentlich dafür zu wissen, wer wir sind. Und was für eine Position, was für einen Wert wir vor Gott haben. Oft lassen wir uns beeinflussen von der Evolutionstheorie. Wir sind Menschen irgendwie zufällig, glauben wir den Wissenschaftlern. Oft tun wir unser Angesicht wegdrehen, aber unser Ohr hört trotzdem mit.
Wir sind nur ein Zufall, alle anderen sind besser, reicher, schöner. Glaubt ihr, die Menschen von heute lassen sich nicht davon beeinflussen? Wenn wir uns in die Sonne legen, wer sagt, no, ich glaube nicht, dass ich irgendwie braun werde, wenn ich mit da 10 Stunden in der Sonne liege. Wenn wir in der Sonne liegen, da werden wir braun. Wenn wir uns befinden in dieser Welt und dort Zeit verbringen, uns zu viel dort Zeit verbringen, dann werden wir davon beeinflusst. Genauso ist es mit der göttlichen Seite, mit der geistlichen Seite. Deswegen müssen wir beten. Warum? Wir verbringen Zeit in Gottes Gegenwart, wir verbringen Zeit in Gottes Stärke, in Gottes Heiligkeit. Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Angesichts der Erbarmen Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendige und heilige Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch das wahre und angemessene Gottesdienst. Gottesdienst ist, vor Gott zu kommen, dich auf den Altar zu legen und dort dich Gott hinzugeben. Und in Vers 2. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Erneuert euer Denken. Warum muss ich mein Denken erneuern? Warum ist es so wichtig, dass ich meine Gedanken erneuere? Warum ist es so wichtig, dass sich da was verwandelt? Warum ist das so wichtig? Paulus, natürlich, er sagte die Worte, die ich euch gesagt habe, kommen vom Heiligen Geist. Es sagt, wer ihr seid. Er sagt, wo ihr seid. Er sagt genau, was ihr von Gott empfangen habt. Und das müsst ihr glauben, das müsst ihr annehmen. Aber oft tun wir das nicht. Und Apostel Paulus sagt, dass sich euer Denken verwandelt, damit ihr prüft und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt und was gut und vollkommen ist. Was ist gut und vollkommen? Wenn wir das nicht wissen, wenn wir das nicht kennen, wenn wir diese Worte nicht in unser Herz aufnehmen, das nicht akzeptieren, dass ich von Jesus ganz, ganz wesentlich und ihm so wichtig bin, dass er für mich auf diese Welt gekommen bin, dann können wir das nicht begreifen. Und Apostel Paulus geht weiter, ja, und in Kolosser Kapitel 3, Vers 9, sagt er ebenfalls über den Menschen in uns, 3 mit 9, und ich werde beginnen mit Vers 8. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut und Bosheit, auch Lästerung und Zoten sollt nicht mehr über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden. Ihr seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Das ist Heiligung. Das ist etwas, was in uns passieren muss. Das ist etwas Geistliches, was wir dann noch schmecken, noch riechen können. Das müssen wir glauben. Warum ist Glaube so wichtig? Das ist das Anvertrauen an Gott. Das ist das Anvertrauen, das, was Gott sagt. Gott sagt, du bist mein Kind. Das musst du annehmen. Gott sagt, ich lade dich ein, mein Sohn zu werden, meine Tochter zu werden. Das musst du glauben. Ihr seid erneuert, ihr seid ein Priestergeschlecht. Ihr seid die Heiligen Gottes. Das muss man glauben. Der doktrinäre Teil, lasst ihn auf euch wirken. Er muss in unser Herz kommen, er muss in unser Verstand kommen. Er muss sich manifestieren, er muss in uns leben, er muss Wurzeln schlagen in uns. Nur so kann Gottes Wort wahrhaftig sein. Nur so werdet ihr erkennen, wer ihr seid. Nur so werdet ihr erkennen und die Liebe Gottes empfangen können. Wenn wir unser Herz nicht öffnen, wie soll Gott hineinkommen? Wenn wir das nicht glauben, was Gott über uns sagt, wir wollten dann Christen sein, wir wollten dann Heilige sein, wir wollten dann vorankommen. Wenn wir nicht einmal glauben, wer wir sind, wenn wir nicht einmal glauben, das, was Gott über uns sagt. Das ist ganz wesentlich. Paulus hat immer mit Doktrin begonnen. Immer. Allen Menschen, der geschrieben hat, hat als allererstes gesagt, ihr seid heilig, obwohl ihr Probleme habt. Ihr seid die Heiligen Gottes. Gott liebt euch, Gott ist mit euch. Das müssen wir glauben. Setzt euch damit auseinander. Lest das. Die Doktrin ist wichtig. Das müssen wir glauben. Das müssen wir lesen und auf uns wirken lassen. Und hier steht ganz klar, damit ihr im neuen Menschen stark werdet, der sich erneuert nach dem Schöpfung, nach dem Angesicht Christi. Denn Jesus möchte in uns Platz nehmen. Jesus möchte in unser Leben kommen. Der Heilige Geist möchte in uns den Charakter Christi formen. Aber wenn wir ihm keinen Platz geben, wenn wir uns oft selbst und daran zweifeln, was Gott mit uns macht, was Gott uns verheißen hat, wie wollt ihr dann, dass der Heilige Geist in euch das tut, den Charakter formt? Wie wollt ihr das tun? Wie können wir das gar nicht? Das können wir gar nicht, weil wir nicht einmal das Herz öffnen und uns verschließen. Wir müssen Gott unser Herz öffnen und dann kann er eintreten, dann kann er wirken. Epheser Kapitel 1. Wieder sehen wir am Anfang des Briefes, schreibt Apostel Paulus den Ephesern. Und weil er hier den Wert, und man sieht in der Art und Weise, wie er zu den Ephesern spricht, sehr hoch, ja, er ist sehr akademisch teilweise, geistlich sehr akademisch, spricht er zu ihnen. Und in Kapitel 1, Vers 18 beginnt er und sagt ihnen ebenfalls, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wirklich versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen geschenkt und wie überrang groß seine Macht an uns ist. Den Gläubigen erweist er durch das Wirken seiner Kraft und Stärke, dass Gott unsere Augen öffnet, dass wir sehen, was Gott mit uns hat, was Gott für uns hat, was Gott mit uns vorhat, wer wir wirklich sind in Gottes Angesicht. Und das ist ganz, ganz wesentlich, wenn wir erkennen wollen, wenn wir besonnen sein wollen. Warum wir oft nicht diese Ruhe haben, warum wir oft nicht besonnen sind, dieses Überlegte, alles unser Handeln kommt aus einer tiefen Überzeugung. All unser Handeln quillt aus einer Überzeugung, die wir natürlich erkannt haben. Diese Überzeugung muss in uns wachsen. Diese Überzeugung muss einmal ein Prozess, dieser Prozess muss einmal stattfinden. Und ohne Gottes Wort, ohne die Worte, die Gott für uns hat, wie wollt ihr dann, dass das stattfindet in unserem Herzen, in unserem Leben? Und jetzt möchte ich ein paar Beispiele nennen. Psalm 131, David, nach einem Leben gemeinsam mit Gott, nach einem Leben voller Wirrwarr und voller Verfolgung und voller Schwierigkeiten, hat er dennoch diesen Mut und er spricht darüber in einem seiner Psalmen. Im Psalm 131 sagt er in der Beziehung zu Gott, in seinem Selbstbild, in das, was er in seinem Inneren hat, kommt zutage und er sagt in Psalm 131, ein ganz kurzer Psalm, aber dennoch sehr wesentlich und wichtiger Psalm: Herr, mein Herz ist nicht stolz, nicht hochmütig blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still, wie ein kleines Kind bei der Mutter, die meine Seele ist voller Stille und ist Stille bei mir. So war David. Nach vielen Kriegen, nach vieler Verfolgung, nach viel Kampf, nach viel Blutvergießen war dieser Mensch, seine Seele war still in Gott. Denn er hat sich nicht mit Dingen befasst, die zu groß für ihn waren. Denn das ist das Wesentliche, besonnen zu sein, bedeutet ein Gleichgewicht zu haben, ein innerliches Gleichgewicht, einen innerlichen Reichtum, eine innerliche Ruhe zu haben, die Dinge zu wissen, auf die Dinge zu vertrauen, die man weiß, die man kennt, nicht sich betrüben zu lassen, sich nicht irgendwie in Unruhe bringen zu lassen von der Umgebung, von den Dingen, die um uns herum sind, sondern eine tiefe Überzeugung lenkt sein Leben, eine tiefe Überzeugung lenkt sein Handeln, eine tiefe Überzeugung lenkt sein Leben. Und diese Menschen sind voller Ruhe, diese Menschen sind voller Frieden, diese Menschen sind voller innerlichen Reichtum. Ein sehr, sehr besonnenes Leben ist ein überlegtes, selbstbeherrschtes und ruhiges Handeln. Warum die Menschen oft in schwierigen Situationen die Ruhe bewahren? Ja, wenn man sagt immer, sie sind voll cool. Aber das bedeutet, dass man weiß, was passiert, dass man weiß, was vor einem liegt, dass man weiß, was mit einem passiert. Und wenn wir hier hineinschauen, weiterhin, in Apostelgeschichte, Kapitel 12, noch ein Beispiel, oder im Psalm 91, vorher, bleiben wir noch bei Psalm 91, sagt David, ja, in Vers 4, er beschirmt mich mit seinen Flügeln. Mit anderen Worten, er bedeckt mich mit seinen Flügeln. Wann hat Gott ihn mit seinen Flügeln bedeckt? Wann hat Gott Flügel? Aber das war das seine innerliche Lage. So hat er sich gefühlt. Flügel Gottes liegen über mich und ich habe Ruhe. Ich werde beschützt. Ich weiß, von wem ich beschützt werde. Ich weiß, wer mein Gott ist. Ich ruhe mich an seinem Schatten aus, denn ich weiß, mein Gott ist bei mir. Und dieser Psalm spricht in tiefer, tiefer Überzeugung, in tiefer, tiefer Ruhe und Vertrauen auf Gott. Auch wenn tausende Pfeile über mich fliegen, ich bin ruhig. Auch wenn Krankheiten um mich herumkommen, so wie auch die Krankheit dieser Welt in Unruhe versetzt, dann bin ich ruhig. Denn ich weiß, wer mein Gott ist. Ich weiß, an was ich glaube. Und ich weiß, wie ich glaube. Psalm 56. Täglich stellen mir meine Gegner, Vers 3, stellen mir nach. Ja, es sind so viele und so hochmütig bekämpfen sie mich. Und dann weiter in Vers 5. Ich preise Gottes Wort. Ich vertraue auf Gott und fürchte mich nicht. Was können Menschen mir antun? Und er war nicht irgendwo, er war nicht zu Hause. Er wurde gerade gefangen genommen von den Leuten aus Gath. Er war gerade als einziger gefangen genommen worden von einem seiner Erzfeinde. Und kurz bevor er von einem König gebracht wurde, wo er dann die Idee gehabt hat, dass er so tut, als ob er sei verrückt und irgendwie entkommen ist, hat er diesen Psalm geschrieben, hat er dieses Lied geschrieben. Was können wir Menschen antun? Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, dasselbe Beispiel. Wer kennt von euch Petrus? Der Petrus, der ständig ausgezuckt ist, der Petrus, der voll impulsiv war, der Petrus, der bei jeder Gelegenheit nicht die Klappe halten konnte, der Petrus, der immer genau gewusst hat, was zu tun ist, obwohl ihm Jesus sagte, das ist alles falsch, was du machst. Nein, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Und als erstes hat er sich verleumdet, als erstes hat er gesagt, ich kenne Jesus nicht, wer ist das? Als allererstes. Und dieser Mensch, dieser impulsive Mensch, ja, in Apostelgeschichte Kapitel 12 sehen wir, dass eines der drei engsten Freunde von Jesus umgebracht wurde, Jakobus, einer der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und interessant ist, dass auch Petrus, der König Herodes hat gesehen, oh, das gefällt dem Volk, dann nehmen wir den Petrus auch gleich hops. Nehmen wir ihn, schmeißen ihn ins Gefängnis und den werden wir auch hinrichten, damit die alle kapieren, dass ich hier der König bin. Und interessant ist, dass er ihn dort eine Weile liegen hat lassen im Gefängnis. Und Kapitel 12, Vers 6, sehr interessant. In der Nacht, bevor Herodes ihn herausnehmen wollte, um ihn vor dem Volk zu führen, um ihn hinzurichten, in der Nacht hat Gott sich entschieden, dass er ihn befreit. Und interessant ist, er schickt einen Engel. Dieser Engel kommt zu ihm. Aber das Interessante, am allerwichtigsten ist, wie findet er ihn, Petrus? Wie findet er ihn? Voller Unruhe, wo war er? Im Gefängnis? Wie war er? In Ketten? Was hat er gemacht? Geheult? Was hat er gemacht? Geweint? Hat er zu Gott geschrien, dass er alleine ist? Oder lesen wir. Plötzlich trat ein Engel, Vers 7, plötzlich trat ein Engel des Herrn ein und ein helles Licht strahlte in dem Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte, schnell steh auf. Da fielen die Ketten von seinen Händen. Er schlief? In der Nacht, bevor er exekutiert wurde, kann er schlafen? Stell euch vor, er wusste ja, Jakobus ist genauso gestorben. Er sagte, es ist meine Zeit gekommen, ich gehe zu Vater, ich gehe zu Gott. Und er kann schlafen. Woher hast du diese Ruhe, Petrus? Woher hast du diese Ruhe, wo du weißt, was auf dich zukommt am nächsten Morgen? Die ganze Woche hat dich Gott nicht befreit. Du bist im Gefängnis geblieben. Und jetzt auf einmal kannst du schlafen. So gut hat er geschlafen, dass der Engel ihn anstechen musste. Hey, steh auf. So gut hat er geschlafen, tief und fest geschlafen. Wie ist dein Schlaf nachts in dieser Corona-Zeit? Überlegst du vielleicht, wie dein Job sein wird? Überlegst du vielleicht, was morgen sein wird? Überlegst du vielleicht, ob du es noch schaffst zu maturieren? Überlegst du vielleicht, ob der Herr schon kommt, ob es schlimmer wird, ob wir wieder Lockdown haben? Kannst du ruhig schlafen? Ist die Frage. Besonnen, was bedeutet das? Das bedeutet innerlichen Frieden, innerliche Ruhe. Das bedeutet geistliches Wachstum. Das möchte Gott von uns. Er möchte, dass wir die Worte der Bibel ernst nehmen, in uns aufnehmen, dass wir das leben und dass wir das vor Gott bringen und dass wir das wahrhaftig glauben. Warum wir oft unser geistliches Wachstum schwach ist, weil wir die Bibel nicht glauben. Wir glauben sie einfach nicht. Wir glauben sie nicht. Und Jesus sagt, ihr habt Ohren und ihr hört nicht, sagt er den Menschen. Ihr habt Augen und ihr seht nicht. Warum? Ihr kämpft nicht, um das zu verstehen. Ihr kämpft nicht einmal, dieses Wort in euch aufzunehmen. Ihr habt keine Motivation, das in euch aufzunehmen. Denn Paulus sagte zu Timotheus, nicht der Kampf um die Gemeinde, nicht der Kampf um andere Dinge, der Kampf des Glaubens musst du kämpfen. Den Kampf des Glaubens. Das Glauben um dich selbst. Wenn der Teufel schafft, ein falsches Bild von dir selbst zu geben, bist du schon besiegt. Dann hast du keine Motivation. Hast du von dir selbst, siehst du dich immer klein, siehst du dich immer unwichtig? Warum keiner vor Goliath kommen wollte? Na, die haben sich alle klein gesehen. Und interessant und die Ironie dabei ist, Gott hat den Kleinsten genommen und hat Goliath mit ihm besiegt. Warum? Er wandelte mit Gott. Er hat Gottes Wort geglaubt. Und er hat gesagt, Gott gibt dich in meine Hand. Denn du hast meinen Gott, hast du beschämt. Und ich werde es dir zeigen. Das war das Alte Testament, das war David. Geistliches Wachstum. Wir fragen uns oft, das hängt nicht vom Alter ab. Das hängt von der Gemeinschaft, von der Beziehung zu Gott ab. Die Beziehung zu dir selbst, der erste Teil, Besonnenheit. Die Beziehung zu anderen Menschen, zweiter Teil. Und die Gnade Gottes lehrt uns, besonnen zu sein und gerecht. Was bedeutet gerecht? Gerecht bedeutet die Beziehung zu anderen Menschen. Meine lieben Brüder und Schwestern und alle, die heute hier sind. Unsere Zeit ist geprägt von einem krankhaften Egoismus. Unsere Zeit ist geprägt von einer krankhaften Selbstdarstellung uns aller Menschen. Wir alle sind dazu irgendwie sehr, sehr stark verleitet, dass wir uns selbst darstellen in vielen Art und Weisen, dass wir uns immer selbst präsentieren, selbst, selbst, selbst und vergessen dabei die anderen Menschen. Wenn Jesus damals, bevor er zum Kreuz ging, hat er ihnen die Gleichnisse des Himmelreich Gottes gegeben, das die Endgleichnisse. Und eines seiner Endgleichnisse in Matthäus Kapitel 25 spricht er ganz klar. Er spricht in Matthäus Kapitel 25 in dem Moment, wo er auf einmal Schafe von den Ziegen trennt. Wer sind die Schafe, wer sind die Ziegen? Und er sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, und ich möchte ein paar Verse lesen. Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, mit Vers 41. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen, weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Warum? Warum schickt er die Menschen in so eine schreckliche Lage, in so einen schrecklichen Ort? Lesen wir weiter. 42. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Das sind die Verfluchten, die Untätigen, die Menschen, die anderen Menschen ignorieren, die nichts für die anderen Menschen tun. Meine lieben Brüder und Schwestern, eines der wesentlichen Dinge der Endzeit ist, dass die Liebe vieler Menschen erkalten wird. Wir werden nichts mehr tun für die anderen Menschen. Wie bereit sind wir, Menschen neben uns, um uns herum, uns für sie einzusetzen? Wie viel tust du für andere Menschen? Wie viel setzt du dich ein für andere Menschen? Das geistliche Wachstum spricht in diese Richtung, dass wir gerecht sein müssen. Was bedeutet das? Die Beziehung zu anderen Menschen. Wie ist sie? Wie ist diese Beziehung zu anderen Menschen? Es ist Corona, haltet Abstand, bleibt mir alle fern. Ich bin allein, ich will nicht krank werden. Oder setzt du dich ein für die Menschen, die gerade jetzt Hilfe brauchen, die gerade jetzt deine Unterstützung brauchen, die gerade jetzt ein Wort von dir brauchen. Und du schaust lieber auf dich selbst. Du schaust lieber auf deine Bilder, schaust lieber auf dein Profil, schaust auf viele Sachen, wie wir uns am besten darstellen können. Und eines der Krankheiten unserer Zeit ist der Egoismus. Paulus sagte hier zu Titus, eines der wesentlichen Dinge des geistlichen Wachstums ist Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass wir uns an anderen Menschen annehmen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, Josef. In Josef, in 1. Moses Kapitel 40, das ist ein interessanter Moment und ich möchte nur diesen einen Vers lesen, 40:6. Ist interessant, Josef als Mensch, der Gottes Wort gehalten hat, der die Verheißungen verstanden hat, der hingegangen ist und alles gehalten hat. Auf einmal er, wegen seiner Zuversicht und wegen seines Glaubens, seiner Treue zu Gott, hat auf einmal viel Schaden erleidet. So wie wir vielleicht heute. Wir erleiden Schaden, weil wir Gottes Wort aufnehmen, weil wir Gottes Wort halten. Und er sagt, ich möchte nicht sündigen gegenüber meinem Gott. Ich möchte das nicht machen. Und auf einmal hat er Schaden empfangen damit. Und man könnte sagen, Gott, ich habe dein Wort gehalten und jetzt auf einmal habe ich Schaden. Jetzt werde ich verfolgt. Und er sagte, ich möchte nicht mit dir schlafen zu dieser Frau. Und er ist ins Gefängnis gekommen. Er, der sogar verkauft wurde von seinen Geschwistern und gesagt hat, Gott, ich werde dienen und ich möchte meinen Geschwistern dienen. Und sie haben aus Eifersucht haben ihn verkauft. Sie wollten ihn sogar töten und seine von der Familie verkauft. Jetzt kommt er der nächste Schritt, der nächste Schlag in seinem Leben. Er kommt ins Gefängnis. Und jetzt könnte er so richtig in Depression verfallen. Jetzt könnte er so richtig sagen, ah, ist mir alles wurscht. Ich habe mein Bestes gegeben, war sogar der beste Diener im Haus meines Herrn und ich habe kein Geld dafür bekommen. Ich war Sklave, ich habe zu essen bekommen und fertig. Und oft sind wir unzufrieden, wenn unser Gehalt nicht stimmt und unsere Arbeitsleistung runterschrauben, weil wir ihm nicht das Geld kriegen. Er hat für nichts, war er der Beste und hat nichts dafür empfangen. Und er war ein Mensch des Charakters, er hat ein Mensch, der es hingegeben hat und wirklich, wirklich gedient hat und sein Bestes gegeben hat. Sein Lohn dafür, er ist ins Gefängnis gekommen. Jetzt könnte er sagen, Gott, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt, ich habe mein Bestes gegeben, wurde verkauft, jetzt habe ich mich für dich eingesetzt, jetzt bin ich ins Gefängnis gekommen, ja, völlig ohne Schuld. Und interessant ist, schaut auf diesen Menschen, was er im Gefängnis macht. Was macht er im Gefängnis? Kapitel 40, Vers 6. Am Morgen, und er wurde natürlich auch, so gut war er auch dort, dass ihm dort das ganze Gefängnis anvertraut wurde. In Vers 6 schreibt er, am Morgen kam Josef zu ihnen und sah ihnen an, dass sie missmutig waren. Er sah zwei Häftlinge und er ging zu ihnen und sagte, hey, warum seid ihr so betrübt? Warum seid ihr so betrübt? Zwei Leute im Gefängnis. Er, der sagen könnte, jetzt sind Male wurscht, jetzt ja, jetzt verbinde ich hier meine Zeit. Er hat sich dennoch immer noch für Menschen eingesetzt. Er hat zwei Häftlinge gesehen und hat gesagt, hey, warum seid ihr betrübt? Warum seid ihr betrübt? 1 Samuel Kapitel 22, David. Er, der fliehen musste. Der König hat ihn nicht mehr gern gesehen in seiner Umgebung und hat ihn verfolgt. Er wollte ihn sogar töten. Und als er vor ihm geflohen ist, wieder und wieder und wieder und wieder, kam er zu einem Moment in Kapitel 22, Vers 1, wo er fliehen musste. Und da steht geschrieben, darum ging David von dort weg, weil er verfolgt wurde, brachte sich in die Höhle von Adullam in Sicherheit. Und schaut, was passiert. Als seine Brüder und seine Familie davon hörten, kamen sie zu ihm hinab. Seine Familie kam zu ihm. Und weiter, Vers 2, auch schlossen sich ihm viele Männer an, die unter Druck standen, sowie alle möglichen Leute, die Schulden hatten oder verbittert waren. Und er wurde ihr Anführer. Er wurde der Anführer von irgendwelchen Leuten. Man könnte sagen Xinl. Irgendwelche Leute, ja, Streuner, Menschen, die unzufrieden waren, die Schulden hatten, irgendwie der Abschaum der Gesellschaft. Und die kommen zu ihm. Und was macht er mit ihnen? Er nimmt sie auf. Und man könnte sich fragen, warum haben diese Menschen sich anderen Menschen angenommen? Sie waren doch selbst in Leid. Sie waren doch selbst verfolgt. Sie waren doch selbst in Not. Und in dieser Not haben sich dennoch andere Menschen angenommen. Ich kann mir noch ein Beispiel erinnern von meinem Schwiegervater. Auf dem Weg nach Rumänien ist ständig sein Auto, der Motor ist immer heiß geworden. Er musste stehen bleiben, musste abkühlen und so weiter. Ist ständig ist das passiert. Und auf dem Weg dorthin, auf dem Weg, immer Kilometer für Kilometer, hat er irgendwie geschafft. Und auf einmal sieht er rechts stehen noch ein Auto, das eine Panne hat. Und also, wenn ich schon leide, dann helfe ich dem Menschen. Er ist stehen geblieben und er musste abgeschleppt werden. Das heißt, ja, ich werde dir helfen, ich kann dir helfen, aber mein Motor ist selbst kaputt. Ja? Das heißt, ich kann dich abschleppen, aber jede paar Kilometer werden wir stehen bleiben müssen. Er ist losgefahren und der Motor hatte nichts mehr. Er in seiner Not hat sich wirklich herabgesetzt und hat geholfen. In Sprüche, Kapitel 11, ich möchte langsam zum Schluss kommen, Sprüche, Kapitel 11, stehen die Prinzipien. Die Prinzipien dieser Welt und Es ist sehr interessant, wenn wir jetzt schauen auf Josef. Er hat sich zwei Leuten angenommen. David hat sich diese Menschenmenge angenommen. Und es waren genau diese zwei Leute, die er gebraucht hat, um aus dem Gefängnis zu kommen. Als wir bei David hineinschauen und auf ihn schauen, diese Menschenmenge, die er zu sich genommen hat, sehen wir, dass sie aus vielen verschiedenen Nationen vielleicht waren, aus vielen Stämmen und auf vielen Orten in seiner Zeit. Aber sie wussten, David ist derjenige, der flieht, und sie haben sich ihn angeschlossen. Er wurde ihr Anführer. Es wurden die 400. Und wenn wir jetzt weiterschauen, was ist aus diesen Menschen passiert, die sich um sie gekümmert haben? Und in Sprüche Kapitel 11, Vers 22 steht ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Ein wichtiges Prinzip, das Gott sagt. Sprüche Kapitel 11, Vers 24. Manche teilen aus und bekommen immer mehr. Ein anderer kragt über das Maß und wird doch immer ärmer. Das heißt, er teilt aus und er spart zu viel und wird immer ärmer. Wer wohltätig ist, wird reich gesättigt. Und wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen. Der andere tränkt, steht in der Schlachtübersetzung. Der wird selbst getränkt werden. Ein Paradox. Wenn jemand geizig ist, dann wird er ärmer. Wenn jemand mit ganzem Herzen gibt, dann wird er reicher. Das ist das Prinzip Gottes. Das ist das Prinzip, was Gott von uns möchte. Das ist das Prinzip, was Gott hier auf unsere Welt gelassen hat. Wir schauen in die Geschichte und wir sehen viele Menschen, die sich für andere Menschen eingesetzt haben. Nicholas Winton, ein Mensch, der ein Jugendlicher damals, ja, es waren in den 30er Jahren, war Engländer, ist nach Tschechien gefahren und hat das Leid dort gesehen. Er hat die Diskriminierung gesehen, die den Juden zuteil wurden. Und der hat sich dort gedacht und hat gesehen, dass er gute Handelsverbindungen war. Er war Kaufmann. Und er hat sich dann eingesetzt und hat gehört von dieser Initiative, dass die Nazis die Juden verfolgen. Und die Initiative seines Landes, England, hat gesagt, wir nehmen 10.000 Kinder auf aus diesen Ländern, aus diesen verfolgten Ländern. Wir nehmen 10.000 jugendliche Juden auf aus der ganzen Europa, nehmen wir sie auf. Natürlich mit vielen Auflagen, mit viel Bürokratie. Und der Mensch hat sich hingesetzt und hat es geschafft, dass er über 300 Kindern die Möglichkeit gibt, dass sie da hingehen, dass sie rauskommen, 39, bevor die Grenzen zugemacht haben, hat er es geschafft, 300 Kinder aus diesem Land zu bringen. Wo war seine Verpflichtung? Nirgends. Und er hat das getan, hat das geheim gehalten. Seine Frau, viele Jahre später, hat dieses Buch gefunden, wo die ganzen Namen drin waren und seine ganze Arbeit. Er hat monatelang damit verbracht, viel Vermögen investiert und hat viele hunderte Kinder gerettet. Was war sein Ansturm? Was war sein Ansporn? Was hat ihm geholfen? Was hat ihn dazu gebracht, dass er das tut? Viele Jahre später, in einer Talkshow, ist er dort gesessen, wurde eingeladen von seiner Frau, und er wusste gar nichts. Auf einmal waren um ihn herum hunderte dieser Menschen, die er gerettet hat. Es waren nun Erwachsene mit vielen Enkeln und Kindern. Und sie sind aufgestanden. Dieser Mensch hat begriffen, dass diese Menschen um sich herum die Menschen waren, die er gerettet hat, die sich eingesetzt hat. Das waren 300 Kinder, die er gerettet hat. 15.000 Euro pro Kind musste man damals zahlen, damit die irgendwo einen Platz in England finden. Und dieser Mensch hat das getan, obwohl er gar keine Verpflichtung hatte. Er war nicht Jude, er hat nichts gemacht. Und so viele Beispiele haben wir in der Geschichte. Menschen, die sich aufopfern, die ihre Zeit investieren, die ihre Energie investieren, die ihre Ressourcen investieren, um anderen Menschen zu helfen. Meine lieben Brüder und Schwestern, wie ist unser Verhalten gegenüber anderen Menschen in dieser Zeit? Gott hat Menschen in deine Umgebung gesetzt, für die du vielleicht für unwichtig erhältst. Und wenn wir jetzt auf die Menschen schauen, die um David waren, lest 2 Samuel am Ende oder 1 Samuel gegen Ende. Die Helden Davids, die Menschen, die Krieger, die besten Krieger von damals, das waren die bekanntesten Persönlichkeiten, Menschen aus vielen Stämmen, aus vielen Völkern, das waren die 30 von David, das waren die Kämpfer schlechthin, das waren die Helden schlechthin, die kommen genau von Vers 22. Die Menschen, die nichts hatten, die verschuldet waren, die irgendwie alleine waren, die verloren waren, David nahm sie auf. Und was hat er aus ihnen gemacht? Er hat aus ihnen die besten Krieger damals gemacht. Ein bekannter Prediger oder ein bekannter Pastor, der selbst als Jugendlicher von seiner Mutter an der Straßenecke dorthin, er hat gesagt, setz dich hin, und 3 Tage ist er nicht mehr zurückgekommen, es ist nie wieder zurückgekommen. Ein Vater, der gerade seinen Sohn im Spital verloren hat durch Krebs, sieht ihn und nimmt ihn auf und schickt ihn in ein christliches Camp, und er kennt dort, lernt dort Jesus kennen. Und dieser Mensch hat die größte Sonntagsschule dieser Welt, und er sagte in seinen Worten, als er in einer Predigt in einer großen Gemeinde sprach, er sagte, if you can't be a king, and a lot of people can't be a king, du kannst kein König sein. Du kannst keine Königin sein. Aber sie bleiben nicht stehen. If you can't be a kingmaker. Sei ein Königmacher. Du kannst kein König sein, kannst keine Königin sein. Dann sei ein Königmacher, sei ein Mensch, der anderen hochhilft, sei ein Mensch, der anderen hilft. Und seit sein ganzes Leben lang, über 60 Jahre ist er her, in der ganzen Welt hilft er Menschen und hört diese Beispiele, diese schrecklichen, schrecklichen Schicksalsschläge von vielen Menschen auf dieser Welt. Viele Menschen hast du um dich herum. Was tust du mit ihnen? Siehst du sie als unwichtig, als Last, als not famous, Rennst du genauso den beliebten Menschen nach? Eine Studie in Oxford hat sich mit einer Klasse beschäftigt und hat dort die Beliebtheitsgrade analysiert. Und man kann das in einer Grafik gut sehen. Sehr, sehr viele Menschen aus dieser Klasse sind 2 oder 3 Leute, bei den Mädchen und auch bei den Jungs, die beliebt sind. Alle fokussieren ihre Aufmerksamkeit zu diesen Menschen. Aber interessant ist, dass viele Fälle zu ihnen hingehen, aber wenige von ihnen weg. So viele Menschen sind genau in dieser Situation. Sie interessieren sich für die famous people, für die sie schön und reich sind und vergessen oft die Menschen, um die um sich herum sind, dass sich um sie kümmern sollten, dass sich eigentlich sich einsetzen sollten für die Menschen um sich herum. Gerechtigkeit, was bedeutet Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet die Liebe zu deinem Nächsten. Und interessant ist, dass als Jesus über den barmherzigen Samariter sprach, er eigentlich einen Atheisten meinte. Der Religiöse ging vorbei, der Katholik ging vorbei, der Evangelist, Evangelische ging vielleicht vorbei. Und der Atheist hat sich gebeugt und hat ihm geholfen. Als über Nächstenliebe sprach, nahm er das Beispiel eines Atheisten. Der Atheist liebt mehr als ihr, religiösen Leute. Er liebt mehr, weil ihr oft die Religiosität wichtiger erachtet als die Nächstenliebe. Und das sagte Paulus und auch Jesus zu den Pharisäern. Die wichtigsten Dinge lasst ihr ungetan und das ist Barmherzigkeit und Liebe gegenüber den Menschen, die du in deiner Umgebung hast. Gott hat sie dahin gesetzt. Was tust du mit ihnen? Josef sah sie, David sah sie genauso. Siehst du sie auch? Und Daniel in Kapitel 12 steht etwas geschrieben über die Gerechten. Über die Gerechten dieser Welt. Und wenn wir in Daniel Kapitel 12, Vers 3 schauen, dann steht hier, was mit den Gerechten ist und was mit ihnen sein wird, ihr eines Tages. Daniel Kapitel 12, Vers 3. Die Verständigen werden strahlen, wie der Himmel strahlt. Und die Männer, die vielen, die gerecht sind und den anderen Menschen zur Gerechtigkeit weisen, sie werden wie die Sterne auf ewig leuchten. So werden die Gerechten sein. Die Gerechten werden strahlen wie die Sterne. Strahlen am Himmel. Strahlen wie die höchsten und schönsten Sterne. So werden die Gerechten sein, die anderen Menschen zur Gerechtigkeit führen. Denn das ist unsere Aufgabe. Möchtest du geistlich wachsen? Der Heilige Geist, die Gnade Gottes, lehrt uns, in Gerechtigkeit zu wachsen. Und der dritte Aspekt ist eine Beziehung zu Gott. Und ich möchte ganz kurz sein und das abschließen. In vielen Situationen möchten wir Gott näher kommen. Und der dritte Aspekt ist die Beziehung gegenüber Gott. Die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und oft ist sie angeschlagen. Oft sind wir genauso wie die Aposteln in Markus Kapitel 10. Sie sind Jesus hinterhergegangen in Vers 32 bis 34. Sie gehen Jesus hinterher, nicht voller Freude, nicht singend, sondern wenn es zeigen möchtest, Markus Kapitel 10, Vers 32. Wie gingen sie hinter Jesus her? Und oft sehen wir uns genau wieder und finden uns wieder, genau in der Situation. Sie gingen Jesus nach, voller Furcht, voller Angst, denn Jesus ging nach Jerusalem und sie wussten, was dort auf ihn zukommt. Und Jesus nimmt sie zur Seite und sagt, es wird dort Schreckliches passieren. Die Priester und die Schriftgelehrten werden mich fesseln, werden mich töten und werden mich ins Grab legen. Und sie waren voller Furcht und haben Gott nicht verstanden. Wie oft folgen wir Jesus nach und sehen unser Leben? Und wo ist ihr Enthusiasmus? Wo ist die Freude vom Anfang? Und oft sind wir genauso wie sie, gehen hinter Jesus her, voll betrübt, voll beladen. Voller Angst. Wir wissen nicht, wo Jesus hingeht. Voller Furcht. Und glauben Gott oft, wir haben uns das anders vorgestellt. Wir haben uns vorgestellt, du bist der König von Israel. Du machst so viele andere Dinge. In unserem persönlichen Leben ist das oft genauso. Wir erwarten uns, dass Gott was Wunderbares macht aus unserem Leben. Dass uns wunderbare Dinge zeigt. Und auf einmal kommen viele, viele Bedrängnisse, viele Verfolgungen vielleicht. Viele Krankheiten über uns und schwierige Situationen. Und wir uns oft fragen, Jesus, ich gehe hinter dir her, aber voller Furcht und voller Last. Was soll das? Was ist das für ein kreisiges Leben? Und unsere Beziehung zu Gott ist oft angeschlagen und wir können uns nicht oft, verstehen wir gar nicht, was das soll. Und interessant ist eines der Bedrängnisse, die Jesus einer seiner Freunde zuteil werden hat lassen, in Kapitel 11 in Johannes. Und sehr, sehr interessant, was hier steht. Lazarus, ein Freund von ihm, Maria und Martha, das waren Freunde von ihm. Einer, ihr Bruder, er wird krank. Der wird schwer krank und Martha lässt ihn holen. Jesus, komm schnell her, mein Bruder ist schwer krank, dass er nicht stirbt. Und Jesus sagt, nein, ich warte noch. Und interessant ist, dass er genau gewusst hat, was mit ihm passiert. Und er sagte, komm schnell, er ist schwer krank. Und er hat gezögert, er ist nicht hingegangen, hat noch gewartet, tagelang gewartet. Mit seinen Jüngern ist er noch verblieben. Und in Vers 15 steht interessanterweise geschrieben, ja, darauf, Vers 14, darauf sagte ihn Jesus unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Und in Vers 15, schockierend, was da steht. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war. Ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war. Hier, Lazarus ist gestorben. Wenn ich in der Familie von Lazarus wäre, ja, mein Bruder stirbt und Jesus sagt, ich freue mich, dass ich nicht dort war. Ich freue mich für euch. Warum freust du dich, Jesus? Warum freust du dich, wenn Leid über mein Leben kommt? Warum freust du dich, wenn ich leiden muss? Warum freust du dich, wenn diese Familie einen Verstorbenen haben muss? Warum freust du dich, Jesus? Und er tut weiterhin und seinen Dienst weiterhin zeigt und er macht seinen Dienst weiterhin und zeigt, dass er Gottes Sohn ist und dass er sogar Macht über den Tod hat. Aber die Frage ist, wie sind wir? Und Jesus macht dir ein Geschenk, ein interessantes Geschenk macht er in den Leben dieser Familie. Er lässt ihn sterben, er lässt ihn leiden und es kommt Martha voll betrübt und sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er noch am Leben. Und oft haben wir genau dasselbe Geschwätz, was sie hat. Wir glauben und wissen, dass du Jesus bist, dass du Gottes Sohn bist, dass aus dir die Vergebung ist, aber sie hat nicht geglaubt, sie hat nichts verstanden und aus Zorn ist sie nach Hause gegangen. Martha, Maria, geh du zu ihm, ich verstehe kein Wort, was er will, ich verstehe nicht, was er möchte. Er sagt zu mir, dass er Gottes Sohn ist, aber in ihrem Herzen hat sie nicht geglaubt. Glauben, wer bist du und was hast du in deinem Herzen? Maria dagegen, betrübt, sie weint, kommt zu Jesus. Und was macht auf einmal Jesus? Er weint mit dir, weil sie es akzeptiert hat. Kannst du Gottes Pläne in deinem Leben akzeptieren? Kannst du das annehmen, was Gott in deinem Leben macht? Auch wenn es Tod ist, auch wenn es Leid ist, auch wenn es Zermürbung ist, kannst du das annehmen? Und Jesus geht dahin und er möchte Lazarus rausholen. Und in dem Moment, wo er hingeht und sagt, Lazarus, komm raus, komm von Martha. Aber yeah, er stinkt, jetzt kommst du daher, jetzt kommst du mit deinem Dienst, es ist zu spät, jetzt kommst du, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Und sie hatte diesen innerlichen Kampf, sie konnte nicht akzeptieren, was Jesus macht, sie konnte nicht akzeptieren, was der Plan Gottes mit ihrem Leben war. Sie hätte gerne gehabt, dass Jesus kommt, ihn heilt, alles schön ist und wunderbar ist. Gott hat das nicht gemacht und sie war erzürnt in ihrem Herzen und sagte, Jesus, jetzt kommst du daher, er stinkt schon, nach 4 Tagen kommst du, er ist schon im Grab, er fault schon. Und Jesus sagte ganz klar, Martha, habe ich dir nicht gesagt, nur wenn du glaubst, können Gottes Wunder in deinem Leben passieren. Glauben bedeutet Anvertrauen. Glauben bedeutet Vertrauen. Und meine Lieben, warum wir oft nicht verstehen, warum Gott uns unser Leben oft zermürbt, warum wir oft nicht verstehen, dass Gott uns oft leiden lässt, warum Gott uns oft in seiner Spannung lässt, oft in viele Bedrängnisse bringt, warum wir das nicht verstehen, ist, dass wir nicht einmal ansatzweise oft verstehen, auf was wir uns einlassen, nicht einmal ansatzweise verstehen, was Jesus mit unserem Leben vorhat. Denn wenn er das tut und unser Leben oft zermürbt und zerkleinert und uns presst und in Situationen steckt, die wir nicht verstehen, sagen wir oft, Jesus, warum spielst du mit unserem Leben? Und er macht nichts anderes, außer dass er uns lernen möchte, dass diese Welt, in der wir leben, ein ganz kleiner Teil ist von einer sehr langen Geschichte, die in der Ewigkeit weitergehen wird. Weil wir hier auf dieser Erde festklemmen. Jesus sagte, macht eure Rechnung, bevor ihr euch entscheidet für Gottes Reich. Und oft machen wir unsere Rechnung nicht ganz. Und Gott sieht, dass wir noch an dieser Welt hängen. Und er möchte nichts anderes, dass er uns vorbereitet auf das, dass wir dieses Universum irgendwann verlassen. Er möchte uns vorbereiten, dass wir uns von dieser Welt herabziehen. Und ich glaube, durch diese Pandemie dieser Welt hat er extrem viele Seelen gerettet, weil er auf einmal ihnen bewusst machen wollte, dass das Leben vergänglich ist. Ihnen bewusst gemacht hat, dass das Leben nicht strahlend und wunderschön hier auf dieser Erde sein kann, sondern dass er einen Plan mit uns hat, der diese Welt verlassen wird, der auf einer anderen Welt sein wird. Und deswegen macht er oft das in unserem Leben. Warum wir oft Gott nicht verstehen, die Beziehung zu Gott oft schwierig ist, weil wir nicht akzeptieren können, was Gott mit unserem Leben macht. Weil wir nichts akzeptieren können, dass Gott in uns unseren Charakter formen möchte. Und genauso wie die Heiligen in Hebräer Kapitel 11, wie sie haben sich der Welt weggewandt und sie haben auf das geschaut, was in Ewigkeit liegt. Und das ist das, was Gott mit uns vorhat. In die Ewigkeit bringen. Uns von dieser Welt loslösen. Uns von dieser irdischen Identität loslösen und uns bewusst machen möchte, dass wir eine ewige Zukunft haben. Dass diese Welt uns verlassen werden, dass wir dieses Universum verlassen werden. Und das ist das, was Gott mit uns vorhat. Deswegen sagte Paulus, ihr müsst wachsen in Besonnenheit, in euer innerlichen Selbstbild, dass ihr die Bibel annehmt, in Gerechtigkeit, in der Beziehung zu anderen Menschen, dass ihr wirklich wahrhaftig euch annehmt, den Menschen, die um euch herum sind, nicht den Königen und den Wichtigen, sondern seid Menschen, die in anderen Menschen investieren und ihr werdet wie die Sterne strahlen. Und das Dritte ist, dass wir auf Gott vertrauen, egal was mit uns passiert, dass wir auf Gott vertrauen, denn sein Wille ist wichtiger und wesentlicher und das, was er machen möchte, ist, dass er uns vorbereiten möchte auf einen Flug, auf ein Leben, das ewig sein wird und wir auf dieser Erde oft festkleben und uns festhalten auf dieser Welt und sie nicht loslassen wollen und Gottes Dinge nicht annehmen wollen. Und Gott macht uns Schritt für Schritt bereit dazu, dass wir diese Welt verlassen werden. Dass er uns vorbereitet auf eine Welt, die hinweg von diesen Galaxien liegt. Und das ist Gottes Ziel. Das möchte er mit uns machen. Er möchte, dass wir wachsen. Denn ohne Wachstum, meine Lieben, gibt es keinen Weg nach oben. Und der Herr möge uns helfen, dass wir in diesen Dingen wachsen, dass wir stark werden, dass wir in innerlichem Frieden und Ruhe all die Dinge wahrhaftig und aus Überzeugung tun, aus innerlicher Ruhe tun, dass wir anderen Menschen dienen, und das aus Überzeugung tun und aus ihnen helfen, ihnen Könige zu werden, wenn wir es selbst nicht können. Und in dritter Hinsicht, dass wir auf Gott vertrauen, egal was Gott mit uns macht. Viele Geschenke von ihm sind Leid, viele Geschenke von ihm sind Bedrängnisse, viele Geschenke, so wie auch dieses Geschenk an Lazarus. Aber das Geschenk hat sie viel näher an Gott gebracht als jemals zuvor in ihrem Leben. Wie hat Lazarus nach dieser Erfahrung an Gott vertraut? Wie wirst du nach dieser Erfahrung, an die schlimmen und schlimmen Erfahrungen, die durch Gott uns durchbringt und uns am Leben hält und uns siegreich durchbringt oft, denn das ist das Wichtigste, dass unser Charakter da bleibt. Auch wenn dieser Leib vergeht, Gott möchte, dass wir mit ihm sind, diese Welt hinter uns lassen und dass wir das ewige Leben mit ihm gemeinsam verbringen. Dazu möchte er uns ausrüsten und lasst uns in diesen Dingen wachsen.